Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Hilde Regeniter. Immer mehr Erdbeben, Hurrikans und Überschwemmungen, die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar. Besonders hart trifft es ironischerweise die Staaten, die am wenigsten zu der von Menschen verursachten Erderwärmung beigetragen haben. Die Länder Afrikas etwa, Lateinamerikas oder auch einige Länder Südostasiens. Viele davon sind noch immer vorwiegend landwirtschaftlich geprägt und wenn das Wetter verrückt spielt, bedroht es gleich die Existenz unzähliger Menschen. Was also tun? Kolping International setzt zunächst auf Bewusstseinsbildung und dann auf ökologische Landwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften. Wie das geht, darum geht es heute hier bei uns. Für Mensch und Umwelt, wie Kolping für die Bewahrung der Schöpfung kämpft. Unser Thema heute in Domradio weltweit. Und als erstes blicken wir gleich nach Afrika. Die Pole schmelzen, die Ozeane werden immer wärmer, Naturkatastrophen häufen sich. Der Mensch hat das universelle Ökosystem längst empfindlich durcheinandergebracht. Dass die globale Erderwärmung stattfindet, ist nicht mehr die Frage, längst geht es um Schadensbegrenzung. Und obwohl der Klimawandel die Zukunft der Menschheit massiv bedroht, lassen sich die großen Industrienationen empörend viel Zeit damit, ihren Ausstoß von Treibhausgasen wirksam zu reduzieren. Dabei sind die Folgen des Klimawandels an vielen Orten der Erde schon ganz konkret zu spüren. Und, Ironie des Schicksals, es sind vor allem die Entwicklungsländer, die vergleichsweise wenig Kohlendioxid in die Luft pumpen, die besonders betroffen sind. Zum Thema ist Volker Greulich ins Studio gekommen, der Afrika-Referent von Kolping International. Hallo, Herr Greulich.
Guten Morgen.
Herr Greulich, ist das wirklich so? Müssen Entwicklungs- und Schwellenländer sozusagen die Zeche zahlen für unseren Wohlstand, der auf unverantwortlichem Handeln der Umwelt gegenüber fußt?
Ja, im Grunde genommen kommt es darauf hinaus. Also es ist ja selbst heute noch so, wir fahren mehr Autos, wir verbrauchen mehr Strom, wir produzieren mehr Artikel, die Strom verbrauchen und blasen deshalb jede Menge Kohlendioxid in die Atmosphäre. Wobei man sagen muss, dass einige der Schwellenländer wie China, Indien mittlerweile aufgeholt haben und selber einiges dazu beitragen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ja schon seit 150 Jahren dabei, die Schweinerei zu machen. Das, was sich heute auswirkt, das sind die Verfehlungen der Vergangenheit. Was wir heute in die Luft blasen, das werden wir in der Zukunft zu spüren bekommen.
Und Afrika, der Kontinent, für den Sie als Fachmann für Kolping besonders zuständig sind, der produziert eben wirklich vergleichsweise wenig Kohlendioxid nach wie vor.
Ja, weil die meisten Länder einfach arm sind. Die Leute können sich schlicht und ergreifend keine Gebrauchsgegenstände leisten, wie Autos oder Kühlschränke, die Strom bzw. Benzin verbrauchen.
Und trotzdem macht sich eben gerade dort, gerade in den Ländern Afrikas, der Klimawandel bereits bemerkbar. Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele für uns.
Also generell muss man sagen, dass die tropischen Zonen ganz besonders davon betroffen sind. Also vor allen Dingen, was im Bereich Landwirtschaft angeht. Das Problem ist, dass auch in der Vergangenheit es immer wieder Dürren gegeben hat. Die sind ganz normal. Nur die Dürrehäufigkeit hat sich drastisch verändert. Früher war es so, dass alle 10 Jahre mal eine Dürre stattfand. Heute redet man von allen 2 bis 3 Jahren. In Ostafrika waren in den vergangenen 5 Jahren hatten wir 4 Dürrejahre. Und dieses Jahr regnet es zwar genug, zum Teil auch zu viel. Es gibt Überschwemmungen. Aber die Regenzeit hat später eingesetzt und später aufgehört, sodass also den Landwirten ihr kompletter Anbauzyklus durcheinander kommt. Und wenn man bedenkt, dass die Subsistenzlandwirte halt von ihrer Produktion leben und keine anderen Einkünfte haben häufig, dann ist das ganz schnell eine Frage auf Leben und Tod.
Wie gehen die denn damit um, mit diesem Klimawandel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man merkt eine Menge Hilflosigkeit, weil auf der einen Seite muss man sich auf eine neue Situation einstellen, auf der anderen Seite hat man keine Reserven, man hat keine dicken Sparkonten, man hat keine Regierung, die Ausfallprämien bezahlen, man hat keine Speicher, wo noch Ernteüberschüsse vom Vorjahr sind, weil es im Vorjahr auch eine Dürre gegeben hat. Zunächst mal bedeutet das Absinken des Lebensstandards, zum Teil eben auch Hunger, Unterernährung und all das. Man muss eben langfristig überlegen, was es für Strategien gibt, neue Feldfrüchte, andere Anbaumethoden, wo wir gleich noch drüber reden können. Aber das sind im Grunde genommen Pflaster auf die Wunde, kurieren am Symptom. Aber was anderes bleibt den Leuten unten eben auch nicht übrig, weil die Ursache nicht in ihrer Hand liegt.
Sprechen wir nochmal ganz allgemein. Auf Kirchendeutsch würde man ja statt Umweltschutz eher Bewahrung der Schöpfung sagen. Was ist da Ihre Erfahrung? Haben Afrikaner vielleicht ein anderes Verhältnis zur Schöpfung? Also man könnte jetzt annehmen, wenn viele Leute dort in ländlichen Gebieten leben, dann leben sie vielleicht noch mehr im Einklang mit der Natur, kann man das so sagen?
Afrikaner haben sehr inniges Verhältnis zum Land. Das Land bedeutet gerade für die Leute, die noch auf dem Land leben, was ganz anderes als bei uns. Das ist nicht einfach ein Gegenstand, der veräußert wird, sondern das ist ja ein Stück Heimat, mit dem die Sippe, nicht nur eine Einzelperson, die Sippe verwurzelt ist. Insofern besteht natürlich auch eine andere Bereitschaft darin und in das Wohlergehen, in die Produktivität, in die Nachhaltigkeit dieses Landes zu investieren. Das gilt selbst für Leute, die in der ersten Generation in der Stadt leben. Die werden immer noch nach Hause kommen, um sich zum Beispiel in der heimatlichen Erde beerdigen zu lassen. Man muss allerdings auch sehen, wenn ein Bauer, der sonst keine Einkommensquelle hat, vor der Wahl steht, in diesem Jahr zu verhungern, weil er die Umwelt schützt, oder in 10 Jahren zu verhungern, weil das Land zugrunde gerichtet ist, dann wird er lieber das Land zugrunde richten und noch 9 Jahre leben. Und dann, was in der Zukunft ist, weiß er sowieso nicht. Also von daher sind häufig eben nicht nachhaltige Produktionsmethoden, das liegt nicht daran, dass die Leute das nicht anders machen wollen, sondern dass sie es schlicht und ergreifend nicht anders können. Sie müssen heute überleben. Und dafür muss dann vielleicht auch Holz abgeholzt werden, um Feuerholz zu haben, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder dann werden eben Weiden auch überweidet. Gut, das gibt dann Erosion und in 3 oder 4 Jahren wächst dann nichts mehr, aber zumindest heute, dieses Jahr gibt es Milch.
Das heißt, wenn diese Leute nachhaltig wirtschaften wollen, dann brauchen sie dabei eben gegebenenfalls auch Unterstützung. Da sind wir dann schon beim Thema Entwicklungszusammenarbeit. Aus all dem, was Sie sagen, höre ich daraus, dass man eigentlich heute um das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit auch in der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich gar nicht mehr herumkommt.
Nein, also es geht schlicht und ergreifend darum, nicht den Ast abzusitzen, auf dem wir sitzen, oder vor allem nicht den Ast abzusägen, auf dem andere sitzen. Es gibt auch in der ganzen Debatte Klimawandel gibt's da zwei Sachen. Das eine ist schlicht und ergreifend Entschädigung für den verursachten Schaden. Darüber wird man reden müssen. Es wird in Zukunft in Afrika oder überhaupt in den Tropen Gelände geben, in denen man nichts mehr anbauen kann. Und ich denke, da müssen sich die reichen Länder wirklich überlegen, ob es nicht Transferleistung geben muss, um dafür den angerichteten Schaden zu entschädigen. Das zweite ist eine Adaption. Das heißt, zu gucken, ob es nicht Methoden, Produktionsmethoden, Anbaumethoden gibt, mit denen man den Klimawandel zumindest abmildern kann oder die Folgen des Klimawandels abmildern kann.
Danke bis hierher an Volker Greulich von Kolping International. Wir haben gesprochen über den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit. Das werden wir nachher noch fortsetzen. Gleich als nächstes kommt hier aber ein Agrarwissenschaftler aus Tansania zu Wort.
Climate change has started to be experienced in Tanzania.
Wir beobachten schon seit über 30 Jahren, dass sich das Klima in Tansania verändert. Das gilt zum einen für die Jahreszeiten, die haben sich völlig verschoben, sind unberechenbar geworden, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Außerdem sind die Durchschnittstemperaturen gestiegen und es gibt immer öfter schwere Stürme.
In terms of warmer temperatures, in terms of torrential rains with, you know, heavy thunderstorms.
Soweit Professor Deogratias Rutatora, Agrarwissenschaftler an der Universität Morogoro im ostafrikanischen Tansania. In Tansania leben 70% der Bürger von Landwirtschaft und sind damit besonders abhängig von klimatischen Bedingungen und leiden natürlich besonders unter den Folgen der Erderwärmung.
Das Wetter spielt verrückt. Es regnet, wenn kein Mensch damit rechnet. Und die Temperaturen sind zu hoch. Und all das hat zusammen weitreichende Konsequenzen. Ganze Ernten verderben. Abgesehen davon breiten sich unter den Menschen bestimmte Seuchen aus. In manchen Gegenden unseres Landes macht sich die Malaria breit. Und zwar in Gegenden, wo die Leute keinerlei Erfahrung mit dieser Krankheit haben.
And this is the disease which people were not familiar with in the past.
Eigentlich, erklärt Professor Rutatora, hatte die tansanische Regierung eine Strategie entwickelt, um die Armut im Land bis zum Jahr 2025 ganz deutlich zu reduzieren. Aber der Klimawandel gefährdet nun dieses Ziel, wie übrigens auch die Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Die Kolping-Familien vor Ort aber lassen sich nicht entmutigen und setzen bei der Sensibilisierung der Menschen an. Den Leuten muss erst einmal bewusst werden, was Umweltzerstörung ist, wo sie herkommt und welche konkreten Konsequenzen sie für ihr Leben hat.
Because they have lost their own traditions, that you know.
Das Problem besteht ja auch darin, dass die Menschen ihre Tradition verloren haben. Sie hatten ja einmal starke örtliche Autoritäten mit klaren Verboten. Du kannst nicht einfach diese Bäume umhauen, du kannst nicht einfach dieses Stück Wald niederbrennen. Aber heute gibt es diese Häuptlings- und Clanstrukturen meist nicht mehr. Und den Menschen fehlt Orientierung, auch in Sachen Klimawandel und Umweltschutz. Kolping kann aber versuchen, die alten Traditionen, das alte Wissen wiederzubeleben, auch mit Hilfe von alten Leuten, die sich noch erinnern können, wie das damals war.
Zurück zu den Wurzeln also, mit Hilfe von Bildungsarbeit. Professor Rutatora ist überzeugt.
Kolping kann kommen.
Und natürlich kann Kolping den Leuten helfen und sie anleiten, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da sind wir auch schon wieder bei Kolpings Schlüsselthema, dem der Erziehung und Ausbildung, sowie zum Beispiel das Programm Organische Landwirtschaft.
Organische Landwirtschaft. Kolping praktiziert sie schon eine ganze Weile, besonders in den letzten 5 Jahren immer erfolgreicher. Wie das funktioniert, das erklärt uns gleich der Leiter des Landwirtschaftsprogramms von Kolping Tansania, gleich nach den Nachrichten. Organic Farming, organischer Landbau. Kolping Tansania setzt schon seit einiger Zeit auf diese Form des Agrarwirtschaftens, der Umwelt zuliebe, aber auch den Menschen. Denn wer nachhaltig anbaut und erntet, der erhöht die Erträge und findet am Ende zu einem besseren und selbstbestimmteren Leben. Das jedenfalls lehrt die Erfahrung. Aber was heißt denn eigentlich organischer Anbau? Pia Deuss hat sich das mal erklären lassen.
Farmers can afford animal manure through keeping livestock. We need the biomass.
Die Bauern nutzen Pflanzen, mit denen sie eine gute Biomasse erzielen können. Mit dieser Biomasse wiederum lässt sich ein guter organischer Dünger erzeugen, sodass die Bauern keine zusätzlichen Chemikalien brauchen.
In their farms. Justad Shambusho, Leiter des Landwirtschaftsprogramms von Kolping Tansania. Der organische Dünger spielt eine Schlüsselrolle, denn er lässt Getreide, Bananen und Kaffee besser wachsen, ohne die heimischen Böden kaputt zu machen. Die Bauern können diesen Dünger mit Hilfe von Kompostierung herstellen und mit Hilfe von Kolping.
You have one cow, you have two cows.
Wir legen Zielvorgaben fest, auch was das Vieh anbelangt. Wie viele Kühe haben wir, wie viele Kälber können wir züchten, wie viele Ziegen stehen zur Verfügung, wie viel Mist für unseren Kompost liefern unsere Tiere? Genug? Wenn die Bauern dann beginnen zu kompostieren, stehen wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir zeigen, wie man am besten vorgeht. Wir begehen die Felder.
Und dann, erzählt Shumbusho, setzen die Kolping-Experten sich mit den Bauern zusammen und entwickeln gemeinsam mit ihnen Anbaupläne. Darin werden verschiedene Bereiche auf dem Feld festgelegt.
Wo ist es am günstigsten, Bananen zu pflanzen, wo Kaffee, wo Süßkartoffeln und so weiter. Dann reden wir über die richtige Reihenfolge. Womit soll man anfangen? Bananen sind ganzjährige Pflanzen, wohingegen Süßkartoffeln zum Beispiel zu bestimmten Zeiten angebaut und geerntet werden. Aus diesen Gegebenheiten muss man natürlich die richtigen Schlüsse ziehen. Und so entwickeln wir einen Anbaukalender.
Der gilt für Bananen, Kaffee und Co., aber eben nicht nur.
Außerdem haben wir unsere alten Pflanzen wiederentdeckt und sie wieder in unsere Speisepläne eingebaut. Und das hat die Ernährungsgewohnheiten der Menschen verbessert. Aber nicht nur das. Die Traditionsfrüchte lassen sich auch wieder auf dem Markt verkaufen und bringen den Bauern zusätzliches Geld.
Um die Bauern noch weiter zu motivieren, schauen sich die Kolping-Leute gemeinsam mit ihnen die Ergebnisse ihrer Arbeit an, besprechen Schwierigkeiten und begutachten die Fortschritte. Diese Begegnungen sind sehr wichtig, weil sie Austausch bringen. Dieser Austausch wiederum bringt reiche Frucht, sagt Shumbusho. Das war nicht immer so.
When we started the organic farming, farmers were really food insecure.
Als wir mit dem organischen Anbau angefangen haben, waren die Bauern noch sehr verunsichert. Sie hatten nicht genug zu essen, und zwar was die Qualität anbelangt, nicht die Menge. Sie waren nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, nicht mit Proteinen, nicht mit Kohlenhydraten, nicht mit Vitaminen. Aber jetzt läuft alles besser. Wir haben uns um die Bananen gekümmert. Und siehe da, die Bananen gedeihen gut. Sie bringen viel mehr Ertrag als vorher. Und das, ohne der Umwelt zu schaden.
Der organische Anbau kommt aber nicht nur der Umwelt zugute. Er hat auch das Leben der Menschen verändert. Zum Besseren.
Much progress is now seen with the farmers.
Die Bauern erleben diesen deutlichen Fortschritt ganz konkret. Manche von ihnen haben ihre Häuser renovieren können. Es gibt mehr und bessere Schulen für die Kinder. Außerdem hat sich die Gesundheit der Leute allgemein verbessert. Seuchen haben abgenommen, vor allem die mit schlechter Ernährung zusammenhängen. Man kann das ganz leicht sehen. Die Leute sind glücklicher und gesünder.
People are happy, they are healthier as if you compare to the situation before.
Das macht dann auch schon mal gute Laune, wenn das Konzept organischer Landbau so gut funktioniert wie hier in Tansania. Ein Beitrag war das von Pia Deuss. Wir haben ja gerade gehört, wie organischer Landbau in Tansania sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat und noch weiterentwickelt. Ebenfalls in Tansania, und zwar in Bukoba am Viktoriasee, hat in diesem Mai der Generalrat des Internationalen Kolpingwerks getagt. Bei der Konferenz ging es vor allem um die Verantwortung des Menschen für Gottes Schöpfung. Die Teilnehmer aus aller Welt haben sich gegenseitig über die Situation in ihren Heimatländern informiert und dann gemeinsam überlegt, was können wir, was müssen wir konkret tun. Aus diesen Überlegungen heraus haben sie dann gemeinsam neue ökologische Leitlinien entwickelt und 8 zusammenfassende Leitsätze. Und diese Leitsätze, die hören wir uns jetzt mal an.
Erstens, wir anerkennen die besondere Stellung und Verantwortung des Menschen in der Schöpfungsordnung und seine Verantwortung für die Natur als Mitwelt. Zweitens, wir setzen uns ein für den Schutz des menschlichen Lebens in allen Lebensphasen und die Sicherung der Menschenwürde. Drittens, wir unterstützen Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Viertens, wir fördern einen verantwortlichen Umgang mit der Energie und den Ausbau erneuerbarer Energien. Fünftens, wir treten ein gegen einen Patentschutz auf Leben. Sechstens. Wir tragen durch unsere Bildungsarbeit dazu bei, die Menschen für einen schonenden Umgang mit der Natur zu sensibilisieren und auf konkrete Maßnahmen gegen die Umweltzerstörung hinzuweisen. Siebtens. Wir initiieren konkrete Aktionen zum Umweltschutz und zur Erhaltung der Artenvielfalt. Achtens. Wir regen einen nachhaltigen und umweltverträglichen Lebensstil an.
Einen nachhaltigen und umweltverträglichen Lebensstil anregen, das will Kolping auf der ganzen Welt, in Afrika zum Beispiel, mit Hilfe des organischen Anbaus. Wie das läuft, weiß auch Volker Greulich aus eigener Anschauung. Der Afrika-Referent von Kolping International hat die Projekte in Tansania besucht. Herr Greulich, teilen Sie die Meinung der tansanischen Kolping-Kollegen, dass das wirklich gut funktioniert mit dieser nachhaltigen Landwirtschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ganz klar sagen, der ursprüngliche Hintergedanke, die Absicht war natürlich zunächst mal Produktionssteigerung bei den Bauern. Es ging einfach darum, mehr zu produzieren. Man hat sich gefragt, wie können wir das erreichen? Man hat sich aber auch gefragt, wie können wir das erreichen, ohne den Ast abzusägen, auf den wir sitzen? Und ein großes Problem, gerade in der Region, aber auch in anderen Gegenden, ist Bodenfruchtbarkeit. Und da war eben der Einsatz von Naturdünger ein optimales Mittel, das mit Mitteln, die Bauern jederzeit zur Verfügung haben, also die Grünmasse, die Blätter, den Kudung und so weiter, das zu erreichen. Das heißt, wir haben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben Produktionssteigerung von zum Teil über 100% erreicht. Wir haben eine deutliche Steigerung des Lebensstandards bei den Familien, die daran teilnehmen, erreicht. Aber gleichzeitig eben auf eine Art und Weise, die den Boden nicht ausbeutet, die den Boden nicht kaputt macht, sondern die Bodenfruchtbarkeit bewahrt.
Also es ist wirklich nicht übertrieben, von einem Erfolgsmodell zu sprechen. Und wenn was so gut funktioniert, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob das nicht woanders, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, auch funktionieren könnte. Wie sieht es denn da aus? Denken Sie über sowas nach?
Ja, natürlich. Also wir machen das sowieso so, dass wir auch von Deutschland aus einen sehr intensiven Austausch zwischen unseren afrikanischen Partnerverbänden fördern. Ein bisschen dazu, dass wir eben Mitarbeitern aus anderen Regionen die Tickets bezahlen, um sich erfolgreiche Projekte anzugucken, wie zum Beispiel organischer Landbau in Tansania. Und in Uganda, in Ruanda, zum Beispiel Burundi, können Sie durchaus die Effekte auch beobachten. Man muss natürlich aufpassen, wir reden immer so von Afrika, als ob das ein Kontinent ist. Sie haben schon große Unterschiede in zum Beispiel Regenhäufigkeit, Niederschlagsmenge. Ist was anderes, ob Sie im tropischen Regenwaldgebiet sind oder in der Trockensavanne. Kompost, muss man sehen, ist sehr arbeitsintensiv. Das funktioniert, wenn Sie Felder haben von 1, 2, 2,5 Hektar. Wenn Sie, wie in den trockenen Gebieten, nicht ganz unüblich auch mal 5, 6, 10 Hektar beackern, dann ist das schon ein größeres Problem. Also deshalb kann man das nicht 1:1 übernehmen, aber das dahinterstehende Grundprinzip, das heißt zu gucken, wie kann man die Produktivität erhöhen, ohne gleichzeitig langfristig das Überleben in Frage zu stellen, das wollen wir natürlich in allen Ländern zur Anwendung bringen.
Und in allen Ländern ist es aber immer so, dass natürlich die Menschen der Schlüssel zum Erfolg sind. Was sind da Ihre Erfahrungen mit den Menschen in Afrika, auch in ganz unterschiedlichen Ländern Afrikas? Haben die mittlerweile verstanden, wie wichtig der Umweltschutz auch für Sie ganz persönlich ist?
Man muss ja eins immer sagen. Erstens, die Leute sind die Ersten, die die negativen Auswirkungen zu spüren bekommen. Aber wenn wir hingehen und einem Bauern sagen, du musst das und das machen, dann erwarten wir, dass er eine Investitionsentscheidung trifft, im Grunde genommen, die darüber entscheidet, ob er im nächsten Jahr genug zu essen hat oder nicht. Und afrikanische Bauern haben natürlich in den 40 Jahren, seitdem es Entwicklungshilfe gibt, oder 50 Jahren, seitdem es Entwicklungshilfe gibt, mit europäischen Experten, die hinkommen, Modelle vertreten, die da nicht funktionieren, ihre Erfahrung gemacht. Es gibt zunächst mal ein relativ großes Misstrauen. Die wollen erstmal gucken, ob das funktioniert. Wir sind in Tansania dran seit 98 und am Anfang war es nicht einfach, Leute zu finden, die da mitmachen, weil man erstmal gesagt hat, wir warten mal ab und gucken, was passiert. Jetzt, wo sich herumgesprochen hat, dass das ein Erfolgsmodell ist, ist jedenfalls in der Kagera-Region, also im äußersten Nordwesten Tansanias, wo wir am stärksten vertreten sind, in allen Dörfern, wo wir arbeiten, ein Rieseninteresse da mitzumachen, weil man weiß, das klappt. Aber das ist ja auch völlig legitim, dass der Bauer, bei dem es ja wie gesagt wirklich dann auch um Fragen gibt, die über sein Überleben entscheiden können, dass er sicher sein will, dass das, wenn er sich auf was Neues einlässt, dass das auch funktioniert.
Wie sieht das denn aus mit, wir haben ja immer jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bewusstseinsbildung ist ganz, ganz wichtig. Wie sieht es aus mit dem Bewusstsein, das, was wir hier erleben an Umweltveränderungen, an Klimaveränderungen, das ist tatsächlich eine Folge des globalen Klimawandels und das sind nicht wir schuld, sondern das sind die Europäer schuld, die Nordamerikaner. Gibt es da sowas wie Ressentiments, dass die Leute sagen, die haben uns diese Suppe eingebrockt, die sollen uns gefälligst auch helfen, die wieder auszulöffeln?
Unter gebildeten Afrikanern, also das heißt nicht, dass sie ungebildet sind, aber sagen wir mal, in der städtischen Mittelschicht, denke ich mal, ist das schon da. Für die Leute auf dem Land ist es zu weit weg. Da geht es einfach darum, was kann ich machen, damit ich auch morgen noch Essen auf dem Tisch stelle und ob die sich jetzt über uns aufregen oder nicht, das ändert ja die Situation nicht. Also da hat man erstmal eine eher pragmatische Einstellung, was kann ich machen, damit ich mit den Folgen zurande komme.
Und jetzt nochmal auf den Punkt gesagt, was können wir hier in Europa, wir in Deutschland tun, damit es der Umwelt und den Menschen in Afrika besser geht?
Ja, das können Sie nicht so einfach auf den Punkt bringen, weil sehr viele Dinge notwendig sind. Aber ich glaube, so wichtig auch ein individuelles Bewusstsein ist, wir müssen letztlich System umstellen. Wir müssen über so Sachen wie CO2-Abgabe, wie Flugscheinabgabe sprechen. Ganz banales Beispiel. Ich fahre regelmäßig mit der Bahn zur Arbeit, seitdem der Benzinpreis über 1,30 Euro ist. Und ich denke, dass solche Mechanismen über den Preis, dass wir für das, was wir anrichten, einfach bezahlen, eben durch, wie gesagt, Flugscheinabgabe oder sowas, dass sie eine viel größere Chance haben, massenhafte Verhaltensänderungen zu erreichen als über Appelle.
Also wir müssen auf unser eigenes Verhalten schauen und über die Konsequenzen uns bewusst sein und demnach handeln. Volker Greulich von Kolping International war das zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Hier am Beispiel Afrikas, Herr Greulich, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und in der nächsten Stunde, da haben wir in weltweit weitere Beispiele für Sie, wie Umweltschutz konkret aussehen kann. Wir blicken dann nach Asien, Lateinamerika und auch nach Europa. Wie in Afrika, so auch überall sonst auf der Erde. Wer wirksam gegen den Klimawandel arbeiten will, der muss erst einmal selbst verstehen, wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Was der Umwelt gut tut und was nicht. Und natürlich vor allem, dass es auch uns schlecht geht, wenn wir der Natur Schaden zufügen. Dass Umweltverschmutzung also letztlich ein Schnitt ins eigene Fleisch ist. Auch auf den Philippinen gilt es also zunächst, Bewusstsein zu schaffen.
Was immer also unserer Umwelt zustößt, es hat sofort ganz konkrete Auswirkungen auf uns. Was unsere Mitglieder also brauchen, sind Modelle, wie man mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen kann. Was zum Beispiel soll man tun, wenn es in der Trockenzeit regnet oder wenn es zu lange Dürrezeiten gibt?
Sabas Mabulo ist der Geschäftsführer von Kolping Philippinen. Für ihn steht fest, zunächst müssen die heimischen Bauern verstehen, dass und auch wie der Klimawandel zu Hause mit der globalen Erderwärmung zusammenhängt. Dann aber müssen aus den Erkenntnissen auch konkrete Aktionen folgen, wie zum Beispiel im Programm Trees for Life – Bäume fürs Leben, wo Kolping den Anbau von Wald- und Obstbäumen fördert.
It's not only producing planting materials, but
und es geht nicht einfach nur darum, Bäume anzupflanzen, sondern es geht auch darum, das Wie, also darum, wie genau sie gepflanzt werden und wie sie dann wirklich großgezogen werden. Dafür haben wir eine 4 Hektar große Modellfarm angelegt und dort kombinieren wir eben Obstbäume mit Waldpflanzen.
Das heißt, dass die Leute kurzfristig am Verkauf von Früchten verdienen können, gleichzeitig aber langfristig etwas für die Umwelt tun. Die Farm ist auch in dem Sinne ein Modellbetrieb, dass sich hier jeder nicht nur über Art und Weise des Anbaus informieren, sondern auch Setzlinge für die eigene Farm mitnehmen kann.
They can bring him seedlings from the forest trees,
und zwar Obstbaum- und Waldbaumsetzlinge, aber auch Kräuter- und Heilpflanzen. Allesamt sind sie heimische Pflanzen und schaden den Böden nicht. Also bieten wir den Leuten neben erschwinglichem Material auch die Anleitung, wie eine erfolgreiche und nachhaltige Landwirtschaft aussehen kann.
Zum Prinzip der Arbeit auf der Farm gehört, dass ganz auf chemischen Dünger und Pestizide verzichtet wird und nur mit organischem Dünger gearbeitet wird. Diesen natürlichen Dünger stellen die Modellfarmer selbst her und verkaufen ihn dann günstig, billiger übrigens als künstlichen. Dafür gibt es sogar Fördermittel von der Regierung. Das möchte Kolping weiter ausbauen und so Einnahmequellen für zukünftige Projekte sichern, wie zum Beispiel für die Moringa-Farm.
Dort bauen wir den Moringa-Baum an, auch Wunderbaum genannt, weil er so viele wertvolle Wirkstoffe enthält und sogar für medizinische Zwecke geeignet ist. Im Moment wird Moringa vor allem so verarbeitet, dass man die Blätter trocknet und daraus ein Pulver herstellt und dann zum Beispiel Tee daraus macht oder Pillen zur Nahrungsergänzung. Die Nachfrage ist riesengroß, aber der Anbau ist ziemlich kompliziert.
But producing the tree is very difficult.
Aber trotz eines ziemlich heißen Sommers haben die Kolping-Leute es geschafft, eine gute Ernte einzufahren. Die lokale Nachfrage ist groß und es gibt schon Pläne, Moringa-Produkte ins Ausland zu exportieren. Wenn sich das Geschäft mit Moringa weiter ausbauen lässt, dann ist das nur gut, sagt Sabas Mabulo, denn am Ende profitieren alle. Die Umwelt zuerst, aber dann auch die Menschen, die auf der Farm arbeiten können, als Pfleger und Pflanzer und Erntehelfer. Und natürlich Kolping, weil so das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe voll aufgeht.
Ein Prinzip, mit dem Kolping in langen Jahren der Entwicklungszusammenarbeit immer gut gefahren ist. Uta Vorbrot hat uns die Projekte Trees for Life und Moringa Farm vorgestellt auf den Philippinen. Und von dort aus machen wir gleich einen Sprung auf einen anderen Kontinent. Wir gehen gleich mit den Ohren nach Peru. In Domradio weltweit blicken wir jetzt nach Lateinamerika, genauer gesagt nach Südamerika und da wiederum auf Peru. Peru ist massiv von den umweltschädlichen Folgen des Bergbaus in seiner Andenregion und des Kahlschlags in seinen tropischen Regenwäldern betroffen. Und so stehen Umweltfragen auch für das nationale Kolpingwerk ganz weit oben auf der Liste der Prioritäten, sagt Charo Dueñas, die Geschäftsführerin von Kolping Peru. Kolping arbeitet in 9 Regionen des Andenlandes. 80% der Kolping-Mitglieder leben in ländlich geprägten Gegenden. Ein Beispiel.
In la zona de Loreto, tenemos Im Gebiet von Loreto haben wir 19 Kolping-Familien. Loreto ist Teil des Amazonasgebietes und das heißt, dass hier die Natur ganz besonders vom Klimawandel betroffen ist und von unverantwortlicher Ausbeutung durch den Menschen. Es gibt Unternehmen, die sich von der Regierung Genehmigungen geholt haben, das Urwaldgebiet hemmungslos auszunutzen. Sie holzen Bäume ab und zerstören die Natur, die es dort gibt. Und deshalb haben sich die Kolping-Familien zusammengetan, um öffentlich gegen diese Praxis zu protestieren. Sie beziehen ganz konkret Stellung zu bestimmten Aktionen. Gegen das Abholzen der Bäume zum Beispiel demonstrieren sie, indem sie sich die Hände mit weißer Farbe anmalen und sich mit erhobenen Händen vor die Rathäuser stellen. Sie entwerfen Plakate mit Slogans und machen so auf das Problem der Verschmutzung der Flüsse und Häfen aufmerksam. Sie rufen die Leute auf, ihren Abfall nicht einfach ins Wasser zu werfen.
Los puertos donde llegan los barcos y no deben echar la basura, ¿no? En el río.
Auch für Kolping Peru ist die Bewusstseinsbildung also ein erster Schritt, auf den dann aber konkrete Angebote und Aktionen folgen müssen. Dazu noch einmal Charo Dueñas.
Otra cosa que también ellos hacen como actividades es juntan los baldes, ¿no?
Und dann nehmen sie leere Behälter und Container, in denen Waren angeliefert wurden, streichen sie in den Kolpingfarben an und stellen sie als Müllcontainer zur Verfügung. Außerdem sammeln sie Plastikflaschen, trennen diese vom restlichen Müll und schicken diese Flaschen dann zum Recyceln in die Stadt Iquitos.
Las aplastan de manera natural y las embalan y las mandan a la ciudad de Iquitos para que sean recicladas.
Recyceln in der Urwaldstadt Iquitos. Recycling, also die Wiederverwertung wertvoller Stoff- und Materialien, ist natürlich nicht nur in Schwellen- und Entwicklungsländern interessant, sondern ganz besonders wichtig auch dort, wo ganz besonders viel produziert und dann ganz besonders viel weggeworfen wird. Gleich nach den Nachrichten stellen wir Ihnen ein Recycling-Projekt einer westlichen Industrienation vor. Wir gehen gleich in die Schweiz.
Wie mit organischem Anbau Landwirtschaft nachhaltig gestaltet werden kann, das haben wir anhand unterschiedlicher Beispiele gehört aus Afrika und Asien und Lateinamerika. Wie Nachhaltigkeit in Europa aussehen kann, darum geht es jetzt. Und zwar schauen wir auf ein Projekt in der Schweiz. Das Projekt heißt TexAid, unterstützt mit seinem Erlös auch die Arbeit des Kolpingwerkes und es geht um das Recyceln von Textilien. Wie genau man sich das vorstellen muss, das sagt uns jetzt Bernhard Burger von TexAid. Er ist auch Geschäftsführer des Internationalen Kolpingwerks und jetzt hier bei uns im Studio. Hallo, Herr Burger.
Hallo.
Herr Burger, TexAid wirbt mit dem Slogan „Der beste Weg für ausgediente Textilien“. Skizzieren Sie doch mal diesen Weg für uns.
Also vielleicht zuerst, TexAid ist ein Zusammenschluss von 6 Hilfswerken in der Schweiz. Darunter sind auch die ganz großen wie Rotes Kreuz und Caritas und eben auch Kolping Schweiz. TexAid gibt es seit über 30 Jahren. Und unser Ziel ist es, nicht nur Kleider zu sammeln, sondern auch die Verwertung zu vollziehen. Das heißt, dass man möglichst lange an der Wertschöpfungskette dran ist und weiß, was mit den Kleidern geschieht. Wir sind der größte Textilverwerter in der Schweiz und haben auch Betriebe in Bulgarien, in Ungarn und auch in Deutschland. Das sind die drei Betriebe, die vor allem großes Wachstum vor sich haben die nächsten Jahre. Das ganze Geschäft funktioniert eigentlich so, dass wir zweimal im Jahr in allen Haushaltungen einen Kleidersack zustellen. Das geschieht dann über die traditionelle Kleidersammlung, also die Straßensammlung, wie man sie hier auch kennt. Wobei das ist sehr, sehr rückläufig und heute haben wir eigentlich ein großes Netz an Containern übers ganze Land verteilt. Diese Kleider werden dann, die Container werden geleert oder mit professionellen Equipen werden die Straßensammlung betrieben und das kommt dann zuerst mal in eins unserer Sortierwerke, wenn möglich mit der Bahn und nicht unbedingt mit auf der Straße. Wir haben in der Schweiz 2 Sortierwerke und eben in den anderen 3 Ländern auch eins. Dort werden die Kleider sortiert oder sie werden umgepackt. Das heißt, die werden dann wieder an weitere Sortierwerke verkauft und von da geht das weiter. Wir haben auch in Bulgarien direkte Secondhand-Läden und die Kleider gehen auch dahin, so, also die besseren Kleider. Es gibt rund 60 Sorten, das ist relativ ein kompliziertes Gebiet. Aber es geht eigentlich darum, dass die Kleider wieder so eingesetzt werden in dem Zustand, wie sie halt auch sind. Also es wird auch Reiswolle gemacht, Wolldecken entstehen wieder, das ist vor allem dann in Italien.
Sammeln Sie ausschließlich Kleider?
Kleider und Schuhe und Haushalttextilien natürlich.
Sie haben gerade schon einen Trend angesprochen, nämlich dass es immer weniger diese klassischen Straßensammlungen gibt und immer mehr Container. Warum ist das so und hat sich das bewährt?
Ich denke, das hat mit dem Wandel der Gesellschaft zu tun. Es ist auch so, dass die Leute, viele sind Einzelhaushalte heute, man lebt nicht mehr in großen Häusern drin. Die Leute wollen eigentlich alles immer gleich weghaben und nicht mehr lagern und warten, bis dann in 3 Monaten vielleicht eine Sammlung ist. Das hat sich völlig verändert.
Jetzt gibt es ja durchaus kritische Stimmen, die sagen, Altkleider zum Beispiel in Entwicklungsländer zu bringen, das ist völliger Schwachsinn, weil sie nämlich sagen, diese Praxis, die bringt nur die lokalen Märkte durcheinander. Was entgegnen Sie solchen Stimmen?
Diese Stimmen sind eigentlich nicht mehr so laut wie noch vor ein paar Jahren und wir haben eigentlich dabei darauf reagiert und wir haben in 2 Ländern, das eine ist Ghana, haben wir große Studien gemacht. 3-4 Jahre später hat hier das BMZ auch noch eine Studie gemacht und die belegen eigentlich ganz klar, dass dadurch Arbeitsplätze entstehen. Ich war jetzt vor 3 Wochen in Afrika, habe die Situation ja auch wieder gesehen. Es ist ja nicht so, dass die Kleider werden ja da von vielen Leuten umgeschneidet. Man arbeitet damit, es gibt Leute, die das transportieren, es gibt Leute, die das verkaufen. Also dadurch entstehen eigentlich Arbeitsplätze. Und dass es da so eine große Textilindustrie mal gegeben hat in Afrika, stimmt eben auch nicht so ganz. Dazu kommt noch, dass sie ihre traditionellen Kleider, also zum Beispiel dieses Afrika-Print, das wird ja praktisch alles in Holland gemacht.
Unser großes Thema in der Sendung ist ja heute die Bewahrung der Schöpfung, der Umweltschutz. Warum und wie trägt jetzt dieses Kleider, dieses Textilrecycling hier zum Schutz der Natur bei?
Ich denke, wir sind Weltmeister im Verbrauchen, also nicht nur von Textilien, sondern auch von vielen anderen Wertstoffen wie Alu, Blech, dann die ganze Elektronik, die heute dazukommt, die Handys, die man praktisch kostenlos bekommt und dann schnell wieder wegwirft, Batterien und all diese Sachen. Ich denke, man muss sich darum kümmern. Es ist zwar ein frommer Wunsch, dass man denkt, dass man weniger konsumieren sollte, aber die Ware ist da, man muss sich darum kümmern. Auf dem Bereich Textilien ist es zum Beispiel so, dass Baumwollanbau extrem viel Wasser verschlingt und es eigentlich Sinn macht, dass man das, was schon vorhanden ist und schon produziert ist, mindestens bis zum Ende nochmal benutzt.
Außerdem hat es ja auch was mit ganz individueller Verantwortung für die Umwelt zu tun, ne?
Ja, ich denke auch. Wir hören ja täglich und seit vielen Monaten von den ganz großen Themen, vom Klimawandel, vom Umweltschutz an sich, auch in der Energieversorgung und alles. Und vielleicht ist man demgegenüber relativ ohnmächtig oder man denkt, das hat mit irgendwas zu tun oder wieso regnet es jetzt wieder so. Und ich denke aber, eigentlich ist es ein ganz persönliches Thema, denn ich mit meinem Verhalten kann das ja eigentlich steuern. Und da es mich eben noch ein paar Millionen Mal gibt, hier vor allem im westlichen Teil der Welt, ist das schon entscheidend, was ich eigentlich mache.
Und TaxAid ist eine Möglichkeit. Jetzt muss man aber sagen, TaxAid ist längst nicht alles, was Sie tun in der Schweiz, sondern das ist nur Teil eines viel größeren Programms. Vielleicht erklären Sie uns das nochmal.
Also ich denke, ganz wichtig ist die Aufklärung und die Bildung zu diesem Thema. Und darum gibt es noch einen Zusammenschluss, das nennt sich Swiss Recycling. Und da sind eigentlich alle Wertstoffsammler in der Schweiz zusammengeschlossen. Wir sind da als Fraktion Textilien dabei. Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir haben ein gemeinsames Thema und das ist die Wichtigkeit des Sammelns, damit diese Wertstoffe, wir reden hier eben nicht von Abfall, wieder zurückgebracht werden und dass sie vor allem sauber zurückgebracht werden. Dazu haben wir vor allem im Bereich der Bildung verschiedene Maßnahmen. Wir haben einen Schulbus, der geht von Klasse zu Klasse. Das sind 2 Lektionen Unterricht. Die eine findet im Bus drin statt, da hat es Medien und Filme und alles. Und in der 2. Stunde müssen die Kinder, je nach Alter, je nach Größe, ganz konkret einen Müllsack entleeren und dann herausfinden, was denn damit geschehen kann und soll.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich informieren möchten über TaxAid, dann können Sie im Internet einfach unter taxaid.ch Klick machen. Die Homepage von Swiss Recycling, die müssen Sie uns nochmal sagen, Herr Burger.
Die ist auch www.swissrecycling.ch.
Vielen Dank an Bernhard Burger von TaxAid. Er ist auch Geschäftsführer von Kolping International. Und jetzt hat er uns erklärt, wie das Kleiderrecycling für den guten Zweck funktioniert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
In Domradio weltweit haben wir Ihnen heute einige Beispiele von Kolpingarbeit auf der ganzen Welt vorgestellt. Sie haben gehört, wie sich das Engagement für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern wirklich lohnt, weil es diesen Menschen ein besseres Leben bringt. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, toll, sowas muss unterstützt werden, dann haben Sie vollkommen recht. Und Sie könnten Kolping international zum Beispiel so unterstützen, dass Sie spenden. Zum Beispiel für unser Projekt des Monats. Und da geht es noch einmal um einen Staat im Osten Afrikas, nämlich um Ruanda.
Ruanda ist ein fruchtbares Land, aber es ist halt auch sehr klein. Das heißt, in Ruanda leben fast doppelt so viele Menschen auf einem Quadratkilometer wie in Deutschland. Es ist halt sehr eng und das Ackerland, was sie haben, müssen sie wirklich sehr effektiv nutzen. Und man muss dazu vielleicht auch wissen, die meisten Menschen, die auf dem Land leben, das sind halt die meisten Ruander, haben schon ein kleines Stück Land an ihrem Haus, wo sie halt das anbauen, was sie fürs tägliche Leben brauchen. Bohnen, Cassava, Kochbananen. Das ist aber nicht genug, um es zu verkaufen. Das heißt, zumindest haben sie was zu essen, aber sie brauchen natürlich auch Geld. Deswegen hat sich die Kolpingsfamilie Busogo, das ist im Nordosten des Landes, die habe ich vor ein paar Wochen besucht, die hatten sich halt überlegt, wir pachten gemeinsam ein Stück Land und bauen dort Kartoffeln an. Das heißt, sie haben erstmal ihr eigenes Geld zusammengelegt, ihre Ersparnisse zusammengelegt, haben sich ein Stück Land für sechs Monate gepachtet. Und an sich klingt das nicht spektakulär, aber der Vorteil ist natürlich erstens, es kann sich keiner alleine leisten, so ein großes Stück Land zu pachten, was man einfach für Kartoffeln braucht. Das Zweite ist, sie sind zwar alle irgendwo Landwirte, meistens zwar im Nebenerwerb, sage ich mal, aber sie wissen nicht unbedingt, wie man Kartoffeln anbaut, weil es geht um die sogenannten irischen Kartoffeln, also die Kartoffeln, wie wir in Deutschland sie kennen, die sind in Ruanda relativ neu. Und deswegen haben sie auch einen ihrer Kolpingsfamilie, der sie praktisch anleitet in der Arbeit. Die treffen sich einmal die Woche, samstags vormittags, und dann wird gemeinsam gearbeitet und er leitet sie halt an. Und das Dritte, der dritte Vorteil der Gemeinschaftsarbeit ist einfach, sie können es gemeinsam vermarkten. Sie haben eine Frau, die sowieso schon zweimal die Woche nach Kigali in die Hauptstadt reist, dort an Hotels und Supermärkte Gemüse und Obst aus dem Dorf verkauft, und die wird in Zukunft auch die Kolpingkartoffeln verkaufen, sodass sie auch hoffen, einen vernünftigen Erlös dafür zu bekommen. Und wenn dann halt alles gut geht, und im Moment sieht es wirklich gut aus, sie sind kurz vor der Ernte, dann werden sie auch genug Geld haben, um zum einen die Pacht zu verlängern, vielleicht sogar für ein größeres Grundstück, und zum anderen werden sie auch ein bisschen Geld haben, was sie in Materialien stecken, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel oder Insektenvernichtungsmittel. In gewissem Maße brauchen sie sowas einfach für den Kartoffelanbau. Und sie haben natürlich einfach Geld übrig, was sie unter sich aufteilen können. Das ist natürlich der erste Zweck der Übung. Und wenn das Projekt auch wirklich so gut läuft, wollen sie das als Modellprojekt für das ganze Land nehmen. Also alle Kolpingsfamilien in Ruanda sollen auf Dauer sich solche Gemeinschaftsgrundstücke pachten und gemeinsam halt anbauen und vermarkten. Das ist das große Ziel. Und dafür möchten sie auch gerne Geld sammeln.
Monika Kowoll-Ferger von Kolping International war das. Sie hat Ihnen das Projekt des Monats vorgestellt, und wenn Sie spenden möchten, alle nötigen Angaben finden Sie, wenn Sie auf unsere Seite im Internet gehen. Unter domradio.de leiten wir Sie weiter per Link zu dem katholischen Sozialverband Kolping International. Domradio weltweit zum Thema für Mensch und Umwelt, wie Kolping für die Bewahrung der Schöpfung kämpft, geht jetzt zu Ende. Alles nachhören können Sie bei uns im Internet. Ich sage jetzt Tschüss, ich bin Hilde Regelinter. Machen Sie es gut.